Down, Set, Short.
Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge Downset Short zum Super Bowl Nummer 55. Der ist Geschichte. Die Tampa Bay Buccaneers schlagen die Kansas City Chiefs mit 31-9. Mein Name ist Christoph Kröger und mit dabei ist auch wieder Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, warum sage ich guten Morgen? Es ist, gut, für mich ist gefühlt morgen. Es ist gleich 10:30. Ich bin gerade aufgestanden. Adrian aber mit ganz anderen Voraussetzungen unterwegs. Der hat sich noch nicht mal hingelegt. Der konnte noch gar nicht wieder aufstehen. Ich habe schon geschlafen, du hast noch nicht geschlafen.
Für mich ist quasi tiefe Nacht, gewissermaßen. Nee, genau, ich kam gerade aus München an mit dem Zug. Also ich habe im Zug natürlich so ein bisschen gedöst, aber so richtig schlafen kann man das ja nicht nennen. Nee. Und genau, gerade vom Zug hierher, noch im Zug bisschen was zusammengeschrieben, Gedanken gesammelt, damit wir euch möglichst schnell natürlich ein kleines Recap liefern können.
Ja, so ein paar, quasi wie so eine verzögerte Instant Reaction, wenn man das nennen kann. Wenn man das so nennen kann. Die Bucks haben gewonnen. Die Chiefs haben gerade mal 9 Punkte aufs Board gebracht, keinen einzigen Touchdown erzielt. Ja. Grundsätzlich war es ein ganz anderes Spiel, als wir erwartet hätten.
Komplett, komplett. Also wirklich in vielerlei Hinsicht ja wirklich ein anderes Spiel. Wir hatten ja gedacht, es wird wahrscheinlich ein Shootout. Wenn irgendwie ein Team da ein bisschen davonläuft, dann vielleicht eher noch Kansas City. Aber ja, du hast schon angesprochen, also dass sie ohne Touchdown bleiben. Ich glaube, es gab generell überhaupt erst 2 andere Super Bowls, wo ein Team komplett ohne Touchdown
blieb. Ja, und gerade die Chiefs. Also wenn man das bei den Rams damals, konnte man das irgendwie vielleicht erwarten, dass da die Offense mit der Defense
vom
Problem
Matchup
hat.
Her auch, genau, ja. Aber die, also diese Offense eben hätte man nie gedacht. Und dann ja auch, also ich hätte auch nie gedacht, dass wir zwischen diesen beiden Teams einen Super Bowl bekommen würden, der letztlich jetzt relativ wenig spielerische Highlights hatte, was oft, was die Offense angeht. Ja. Und auch wirklich auch kein Drama eigentlich. Also, das war ja wirklich, es gab so eine kurze Phase, so rund um die Halbzeitpause, vielleicht kurz vor der Halbzeitpause, wo man so den Eindruck hatte, ja, das könnte jetzt da nochmal eng werden und die Chiefs könnten das dann relativ schnell drehen. Aber dann sind die Buccaneers halt echt einfach damit davongelaufen und das hätte ich nicht gedacht, auf keinen Fall, auf jeden Fall nicht in dieser Deutlichkeit.
Ja, diese Performance der Chiefs Offense, glaube ich, hat niemand erwartet. Zeigt mir derjenige, der die Chiefs unter 10 Punkte hatte vorher. Also wer das getippt hat, wer das gedacht hat oder ohne Touchdown. Das lag aber vor allem daran, dass diese Bucks Defense wirklich lights out gespielt hat. Also was Das haben wir schon erwartet, ne? Also, dass der Foreman Rush Probleme machen kann, dass die O-Line der Chiefs Probleme bekommen könnte. Und vor allem diese beiden Linebacker, Lavonte David und White, die haben wirklich, also, die haben wirklich ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Generell diese ganze Front der Bucks, aber nicht nur die Front, die ganze Bucks-Defense hat, glaube ich, diesen Super Bowl letztendlich entschieden.
Ja, absolut. Also, Brady, wir kommen ja gleich noch auf Brady. Brady war unheimlich effizient. Das ist, glaube ich, so das Wort, das ich ihm geben würde.
Brady
das,
halt, ne?
Das Prädikat.
So, also, normaler Brady Super Bowl eigentlich.
Ja, kann man fast sagen. Wobei in den letzten Jahren ja auch ein paar Shootouts dabei waren. Stimmt, aber in dem jetzt echt war er sehr irgendwie so unauffällig, aber halt unheimlich effizient. Aber das Spiel gewonnen hat die Buccaneers Defense und Todd Bowles, der Defensive Coordinator, wäre auch wirklich mein MVP. Du hast schon den Foreman Rush angesprochen. Wir hatten ja auch noch, das war ja so eines der großen Themen und wir hatten ja uns auch eben gefragt, was haben sie so gelernt aus diesem Regular Season Spiel gegen Kansas City? Was haben sie irgendwie mitgenommen? Und die Antwort war halt echt extrem viel. Also sie haben das natürlich individuell herausragend gespielt. Du hast ein paar Namen schon gesagt. Die Linebacker, ein Shaq Barrett natürlich auch, ein Vita Vea. Aber sie hatten halt auch einen richtig guten Gameplan. Einmal haben sie das gemacht, worüber wir ja auch so ausführlich gesprochen haben in der Preview. Sie haben eben wirklich deutlich mehr fast nur Two-High-Strukturen gespielt, also mit den 2 tieferen Safeties. Also ganz konkret tatsächlich eben Cover-2-Zone und Cover-2-Man. Das hat Mahomes schon mal die tiefen Shot-Plays genommen. Also wenn man sich anschaut, was haben die Chiefs im vertikalen Passspiel hinbekommen, da ist die Antwort nichts. Sie haben es 5-mal versucht, den Ball tief zu werfen. Kein einziger davon kam an. Einer war eine Interception. Und Todd Bowles hat halt generell da seinen Stil auch extrem umgestellt, weil er hat so viele Two-High-Coverages gespielt, wie über die letzten 5 Jahre in keinem einzigen Spiel unter Todd Bowles. Und so kamen sie dann eben auch oft über Safety-Rotationen dahin. Also wir haben einen, das ist so oft einen Safety tiefer. Ich hatte ja das Vergnügen, das Spiel live parallel auch in der All-22-Perspektive zu schauen.
Ja, ja, stimmt.
Und das war, da hast du echt nochmal das so richtig schön gesehen, wie sie halt ganz oft einen tiefen Safety hatten. Und dann nach dem Snap rotiert halt der zweite auch nach hinten, sodass du halt irgendwie auf verschiedenen Wegen in diese Too-High-Strukturen kommst. Und das hat auch deswegen eben so funktioniert, weil das andere Thema, sie mit dem Four-Man-Rush die Line of Scrimmage dominiert haben. Und sie haben ihn wenig geblitzt, ganz wenig nur, aber haben ihn unheimlich viel Mahomes unter Druck gesetzt.
Ja, und vor allem vor allem schnell. Das war das Problem.
Genau.
Also
genau.
Die haben dieser O-Line so dermaßen den Arsch versohlt.
Die
kamen so schnell durch. Und das hat dazu geführt, also dann kamen sie häufig sehr schnell durch. Also es gab Plays, da war wirklich gar keine Gegenwehr. Also da wurde der Offensive Lineman wirklich mit einem kleinen Move ausgetanzt und dann zack waren sie bei Mahomes, der nur noch am Zurücklaufen, am Rechts- und Linkslaufen. Da gab es mehrere Plays. Und das Problem war dann, vor allem dann in der zweiten Hälfte, Mahomes hat quasi schon erwartet, dass sie schnell zu ihm kommen und wurde dadurch dann selber ein bisschen fahrig, beziehungsweise ist sehr früh losgelaufen und hat dann auch teilweise nicht den Trigger gezogen und den Ball geworfen. Also das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen angesprochen. Wenn sie dann durchkommen, dann macht das eben auch was mit dem Quarterback, sogar mit einem Patrick Mahomes.
Genau, genau. Und das ist auch das wieder, viele Schichten. Also wir haben einmal diese Cover-2-Strukturen, wie sie da hinkommen, dass sie es schaffen, die Big Plays wegzunehmen. Und dann, wie kamen sie eben zu Mahomes? Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, sie haben wenig geblitzt, viel Four-Man-Rush, auch einiges an Drei-Man-Rushes tatsächlich. Aber auch da wieder einmal die individuelle Qualität, natürlich, haben wir ja angesprochen, Matchup. Und die Chiefs-O-Line hatte wirklich noch mal mehr Probleme, glaube ich, als wir auch beide gedacht hatten.
Ja. Ja.
Aber ja auch eben, wie sie es strukturell gemacht haben. Also richtig vielseitig gewesen innerhalb dieser Four-Man-Rushs. Da war auf einmal Vita Vea als Edge-Rusher aufgestellt. Dann haben sie richtig viele Stunts gespielt, haben den Blitz gezeigt und dann doch nur drei oder vier gebracht. Haben Rusher aus allen Richtungen gebracht. Und das hat die Chiefs-Protection dann halt auch wirklich noch mal komplett überfordert. Und sie haben es eben oft geschafft, Mahomes aus der Pocket zu bringen, auf die linke Seite zum Beispiel, wo er nicht hin will, oder ihn so oft aus der rechten, auf die rechte Seite aus der Pocket zu bringen, dass sie aber dahinter genau dafür vorbereitet waren und haben halt dadurch komplettes Spiel diktiert, muss man einfach wirklich sagen, mit der Art und Weise, wie sie Defense gespielt haben.
Also wenn du mir vorher gesagt hättest, die O-Line wird dermaßen überfordert sein, dann, das war ja genau das, was wir gesagt haben. Wenn die wirklich permanent Druck auf Mahomes ausüben können, und ich glaube, bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich meine es gelesen zu haben, dass er nach der ersten Halbzeit schon bei über 50% der Dropbacks unter Druck stand. Und wenn du mir das vorher gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, okay, dann wird selbst ein Mahomes Probleme bekommen. Und dann kam ja aber auch noch dazu, also was wir ich glaube, direkt im ersten Viertel so ein bisschen gesehen haben, dann konnte er eben als Scrambler auch so ein bisschen Schaden anrichten, aber das ging später dann irgendwie auch nicht mehr, da wollte er dann selber nicht scramblen, wollte noch irgendwie den Pass loswerden. Hat ja dann auch ein, zwei absurde Pässe losgeworden. Dieser Pass, wo er quasi
einfach unglaublich hier dabei,
wo er quasi in Superman-Haltung ist und so parallel über dem Boden schon liegt. Und
er kam halt an eigentlich.
Genau, und da kommen wir zu einem nächsten Punkt.
Ja.
Die Receiver der Chiefs hatten einen ähnlich schlechten Tag wie die Offensive Line.
Ja, muss man wirklich sagen. Also ja, auch gerade die Superstars, Kelce und Hill, wo wir gesagt haben, die sind halt diejenigen, die den Unterschied machen, waren halt auch beide. Klar, die haben dann irgendwie noch ihre Stats. Also gerade Kelce im Endeffekt, die Stats lesen sich ja ganz gut dann. 10 Catches für 133 Yards. Aber das täuscht natürlich auch über das Spiel selbst. Und da müssen wir auch dann wieder drüber reden. Da kommen wir auch wieder in die Mischung. Individuell, strukturell. Individuell haben die Chiefs da enttäuscht offensiv. Aber auch strukturell haben sie halt keine Antworten gefunden, weil das war ja so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn die Chiefs zum Beispiel sind halt besser auf sowas vorbereitet in der Theorie als die meisten anderen Offenses, weil sie eh viele Plays haben in ihrer Offense, die halt die Offensive Line entlasten, Run-Pass-Options, Screens und so weiter. Und die Screens haben einmal nicht funktioniert. Und dann schien es mir eher der Plan der Chiefs zu sein, eben das Feld in die Breite zu ziehen, Mahomes den Ball schnell werfen zu lassen. Wahrscheinlich auch gerade in Reaktion eben auf die Blitz-Looks und die Blitzes, die sie vermutet haben, die von den Buccaneers kommen. Und das Resultat eben war, dass Kansas City bei über 90% seiner Dropbacks eine Five-Man-Protection genutzt hat. Also nur die Offensive Line quasi in Protection. Das ist der dritthöchste Wert seit 2016. 92% waren es insgesamt. Der dritthöchste Wert an Five-Man-Protections seit 2016, seitdem Next-Gen-Stats diese Daten ermittelt. Und das ist natürlich schon extrem, wenn du dir dann überlegst, wie dieses Mismatch halt auch noch diese Fünf-Man-Protection gegen den Four-Man-Rush auf individueller Ebene war. Und ja, dann eben Kelce, der einige Male nicht gut aussah, Hill, der überhaupt nicht sich outside freilaufen konnte. Der hatte, wenn wir auf die Catches outside the numbers, also außerhalb der Zahlen, der Field Numbers auf dem Feld gucken, wo er die Bucks ja im ersten Spiel so verbrannt hat oft, hat er 2 Catches für 3 Yards in dem Spiel. Mhm. Und das lag eben daran, dass die Buccaneers einfach auch noch, das kam auch noch mit dazu, richtig, richtig gute Coverage gespielt haben. Mahomes musste unheimlich viel in enge Fenster werfen, hat davon auch nicht viele getroffen. Also das kam dann auch noch mit dazu, hat von den engen Fenster, Tight Window Passen, hat er nur ganz wenige getroffen, ich glaube sogar nur einen. Sprich, wir haben konstant enge Coverage plus einen Four-Man-Rush, der schwer lesbar ist, aber ohne den Blitz gewinnt. Und das Ergebnis eben war, Mahomes musste ganz oft aus der Pocket flüchten, musste versuchen, was zu kreieren. Und da habe ich noch eine absurde Zahl dazu, als vielleicht als Abschluss für den Themenkomplex, auch von Next-Gen-Stats. Und zwar hat Mahomes im Super Bowl insgesamt 497 Yards zurückgelegt, bevor er den Ball geworfen hat oder gesackt wurde. Das ist der höchste Wert auch in der Next-Gen-Stats-Ära seit 2016. Und das war eben, weil er dauernd aus der Pocket rausgetrieben wurde, versucht hat, noch irgendwas zu machen und dann eben aber diese Würfe außerhalb der Pocket auch von den Bucks dahinter sehr gut verteidigt wurden. Also von denen kamen auch ganz viele nicht an eben.
Ja, und auf der anderen Seite, du hast es schon angedeutet, Tom Brady, wahnsinnig effizient. Man hat extrem wenig von den Receivern auch gesehen, ne? Von Godwin, von Evans.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht, hatten die anderen Receiver überhaupt einen Catch? Also
Brown hatte natürlich ein paar.
Stimmt,
aber
Brown.
Es war halt, es war die Gronk-Show im Endeffekt.
Letztendlich war es die Brady-Gronk-Show und fast ein bisschen wie gescriptet. Aber wenn wir über die Bucks Offense sprechen und dann auch gleich die Chiefs Defense, müssen wir, glaube ich, eine Sache zuerst mal wieder ansprechen. Leider. Was musste ich bei Twitter alles lesen, was Tom Brady wieder mit den Refs gemacht hat und wie sie die Bucks bevorzugen? Und ich halte es nicht aus. Ich kann verstehen, dass man nach der ersten Halbzeit und vor allem dann vor der Halbzeit, wenn man für die Chiefs war, ein bisschen gereizt war. Kann ich absolut verstehen.
Ja, ja.
Aber dann muss man im Nachhinein auch noch mal gucken, wie viele Flaggen, wie viele unverdiente Flaggen waren vielleicht in der zweiten Halbzeit dabei. Und ich habe es dann auch getwittert. Ja, diese Flags waren kleinlich und da waren auch einige dabei, die ich so nie geworfen hätte. Ich bin ja eher einer, der ein bisschen Körperkontakt haben will im Football, die ich nicht geworfen hätte. Aber ja, die Chiefs, gerade in der Defense, haben das einfach super, super dämlich auch in vielen Situationen gespielt. Viel zu sloppy. Ja. Du darfst in manchen Situationen nicht reingehen. Zum Beispiel die Tyrann Mathieu Pass Interference. Du darfst dich einfach nicht so ihm in den Weg stellen und auch noch hin zum Spieler gehen. Ist egal, ob der Bass. Dann habe ich ganz oft gelesen, ja, war doch uncatchable, den hätte er niemals gefangen. Dieses uncatchable ist sowieso ein sehr dehnbarer Begriff bei den NFL-Refs und das nicht erst seit gestern. Also du musst in manchen Situationen viel, viel cleverer spielen und die Chiefs Defense hat das ja eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht gemacht, aber am Ende waren es fast 100 Yards durch Strafen. Und da kannst du das nicht alles den Refs vorwerfen. Du musst in vielen Situationen einfach viel cleverer spielen.
In der ersten Halbzeit hatten die Chiefs fast genauso viele Penalty Yards wie die Buccaneers in 3,5 Playoff-Spielen insgesamt.
Ja.
Und klar, also ich würde schon auch sagen, ich verstehe da den Ärger von Chiefs-Fans.
Ja, total.
Weil was ich halt sagen würde, was du ja auch gerade so ein bisschen hast durchklingen lassen, ist eben, dass die Strafen oder das ist kleinlicher gepfiffen wurde als die ganze restliche Saison. Also gerade diese Holding-Geschichten haben wir ja auch einige Male thematisiert, wurden dieses Jahr wesentlich lockerer gepfiffen. Und normalerweise ist es ja so, dass
sie wurden
Super Bowl
total unterschiedlich gepfiffen. Das ist ja wie immer das Problem. Also es gab Spiele, da habe ich schon ein paar solche kleinlichen Holding-Calls gesehen. Aber es ist halt keine Linie drin so richtig.
Genau, also insgesamt vom wenn wir es gesamt betrachten sozusagen, war Holding eine der Sachen, die halt dieses Jahr eher lockerer gepfiffen wurde. Klar, es gibt dann immer mal Ausnahmen, aber grundsätzlich war das eine der Dinge, die eher ein bisschen lockerer gehalten wurde. Und vor allem ist ja normalerweise so, das kann man sich natürlich nicht drauf berufen, aber so von der so eine grobe Pi mal Daumen Regel, dass ja im Super Bowl eher noch mehr durchgehen lassen wird und die Refs weniger pfeifen. Dieses Mal haben sie es halt wirklich strikter gepfiffen. Mhm. Immer noch im Rahmen der Regel, das muss man halt wirklich dazu sagen. Aber sie haben es halt strikter gepfiffen als ansonsten in der Saison. Insofern könnte ich da ein bisschen Ärger verstehen, aber ich würde vermuten, dass auch die meisten Chiefs-Fans jetzt halt sagen, das haben sie einfach selbst verloren. Weil es waren ja auch selbstverschuldete Dinger wie diese Offside beim Field-Goal-Versuch zum Beispiel, wo die Bucks dann halt doch noch einen Touchdown machen. Solche Geschichten. Also das waren ja dann einfach klare eigene Fehler.
Es ist genau das. Ja, das war kleinlich. Man kann da sauer sein, eben nach der ersten Halbzeit, nach der zweiten glaube ich dann eher weniger.
Genau,
aber nochmal, genau. Das, was ich gefühlt jedes Mal sage, wenn in so einem wichtigen Spiel so ein paar kritische Entscheidungen mit dabei waren, die Chiefs haben das definitiv nicht wegen der Refs verloren. Also
nein,
wir haben gerade sehr, sehr viele Punkte angesprochen, weshalb sie es verloren haben. Und die Refs waren vielleicht in der ersten Halbzeit mit einem Faktor, ja, auch nicht zugunsten der Chiefs, aber letztendlich haben die nicht das Spiel entschieden. Wir haben darüber gesprochen, wer das Spiel entschieden hat. Aber lass uns noch mal ganz kurz über die Bucks Offense sprechen. Erstes Play übrigens kein Run, sondern direkt mal Play Action. Da bin ich immer vom Sofa gekippt, bin ich.
War da nur ein kurzer Dreier-Pass oder sowas, aber ja.
Immerhin. Wie findest du es? Also wir haben ja dann auch noch ein kleines Insta-Live gemacht gestern Abend. Und da haben wir ja mehrfach darüber gesprochen, dass wirklich auch die Bucks-Coaches dieses Spiel irgendwo entscheiden können, indem sie der eigenen Offense so ein bisschen im Weg stehen. Haben auch im Podcast drüber gesprochen.
Ja.
Letztendlich, es gab so Phasen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wieder sehr eindimensional. Aber grundsätzlich haben sie es ja gut gemacht.
Ja, grundsätzlich muss ich sagen, war ich tatsächlich auch da auf der Seite des Balls begeistert. Wir hatten uns am Anfang der Übertragung bei DAZN so ein bisschen die Frage gestellt, welcher Coaching-Staff gewinnt denn das Spiel vielleicht? Und das waren halt für mich wirklich auf beiden Seiten des Balls klar die Buccaneers. Und das hätte ich so in dem Ausmaß sicher nicht gedacht. Aber es war eben, wir sagen, die Chiefs haben irgendwie schematisch keine Antworten gefunden, strukturell keine Antworten gefunden. Die Buccaneers haben diese Antworten gehabt. Die haben viel, viel mehr Play-Action genutzt, viel mehr Screens auch genutzt, die hatten wirklich Play-Designs drin, die ich so von Tampa Bay in dieser Saison einfach noch nicht gesehen habe. Gerade was sie mit Pull-Blockern gemacht haben, dann darauf aufbauend eben Play-Action. Also es war einmal dieser Gronk-Pass über die Mitte, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er so komplett offen war und dann gerade so noch am Schuh getackelt wird.
Mhm.
Das war so ein Play-Action-Pass, den hatte ich auch in der Zone-Übertragung dann genauer analysiert, wo sie wirklich den Center pullen und beide Safeties springen halt voll drauf an, weil das hast du von Tampa Bay kaum gesehen bisher in der Saison. Und beide Safeties springen voll drauf an und dann kommt halt der Pass über die Mitte, wo Gronk komplett frei ist. Oder auch der zweite Touchdown von Gronk müsste es gewesen sein, wo sie diesen Play-Action-Pass zu Gronk werfen und diesen kurzen, also wo Brady wirklich nur den Ball quasi ein ausgedehnter Handoff ist. Auch da nutzen sie eben Gronk, der sich in Bewegung setzt hinter der Line of Scrimmage und Brady, der eine Run-Pass-Option auch tatsächlich spielt. Auch das eigentlich ja so ein Chiefs-Element, haben die Buccaneers aber richtig gut in ihre Offense eingebaut und dann sind sie halt voll in diesen Rhythmus auch gekommen. Brady kann den Ball schnell verteilen, hat kaum Druck, die O-Line hält. Die Chiefs machen eben auch einfach Fehler in Coverage und dann mit fortlaufender Spieldauer wurde der Spielraum für Fehler für Tampa Bay halt immer größer. Also, wo wir gesagt haben, sie hatten dieses Vierter und Goal, wo sie den Ball nicht über die Goal-Line gedrückt bekommen, wo ich mich auch frage, wie Ronald Jones den nicht reinkriegen kann.
Oh.
Ja, da musste ich an dich denken.
Ja, oh mein Gott, ich bin wirklich, meine Freundin muss gedacht haben, was ist mit dem, was ist passiert? Also, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich hatte gedacht, dass ich mich mehr noch über die Running Backs der Bucks aufrege, gerade nachdem sie Bälle gefangen haben. Aber diese Situation von Ronald Jones beschreibt für mich Ronald Jones als Running Back einfach nicht mit Köpfchen gespielt. Weißt du, andere, wie viele Yards waren das denn noch? Das war doch nicht mehr viel.
Eins oder zwei, oder?
Genau, und du musst, keine Ahnung, die Hände ausstrecken, spring hoch, spring drüber. Andere machen das direkt und er läuft blind in den Gegenspieler und fällt einfach zurück. Oder geh low, weißt du, versuch dich irgendwie so flach durchzuschieben. Also
man muss auch sagen, also ich saß da vor meinem Screen und hab mich gefragt, warum sie nicht einfach einen Quarterback-Sneak laufen. Vielleicht haben sie gedacht, damit rechnen die Chiefs zu sehr, aber normalerweise von der 1-Yard-Line Brady Quarterback Sneak ist so das Touchdown-Play.
Ja.
Haben sie da nicht gemacht. Aber wie gesagt, der Spielraum für Fehler wurde immer größer, weil die Bucks sich offensiv wirklich verändert präsentiert haben, von den Play-Designs her teilweise, aber eben auch, wie sie es gecallt haben. Also, wie gesagt, Play-Action, Screens, all diese Sachen, die sie jetzt in den Playoffs so häufig nicht gezeigt haben, da war es jetzt auf einmal dabei. Und da muss man einfach den Hut davor ziehen, dass sie einen Gameplan offensiv wie defensiv entwickelt haben, der halt perfekt in dieses Spiel gepasst hat. Und der natürlich auch dann auf beiden Seiten eben der maßgebliche Schlüssel dafür war, dass sie das Spiel gewinnen.
Ja, und jetzt hat Tom Brady 7 Ringe. Und ich habe es ja schon am Donnerstag gesagt, ich hatte Bock darauf. Ich war für die Bucks einfach Rooting for Greatness. Und wir haben einfach gestern Sportgeschichte erlebt. 7 Ringe, kein Team hat mehr in der NFL als 6 Ringe. Tom Brady auch noch übrigens Super Bowl MVP geworden. Immerhin eine Sache, die wir hier richtig prognostiziert haben.
Wenn die Bucks gewinnen, ja.
Genau, wenn die Bucks gewinnen, ja, habe ich gesagt, wird Tom Brady MVP. Wurde er dann auch, obwohl letztendlich muss ich sagen, ich hätte einen anderen MVP nach dem Spiel gehabt, aber es war klar, dass er den bekommt.
Hättest du Gronk genommen, oder?
Ich hätte tatsächlich Lavonte David genommen. Ich fand, der hat Travis Kelce über weite Teile auch in Pass-Coverage 1 gegen 1 so stark aus dem Spiel genommen. Gut, es wäre vielleicht
halt nicht, weil er nicht die Stats hat, aber genau. Also hätte ich einen absolut guten Pick gefunden. Ja.
Genau, ich wusste, dass das nicht wird, aber für mich persönlich war er es, weil, wie gesagt, Travis Kelce, wir haben ihn so als den Faktor überhaupt vor dem Spiel ja, so herausgestellt und er hat es halt wirklich auch in 1 gegen 1 Coverage geschafft, ihn so hart zu nerven. Da gab es auch diesen einen Catch, er war perfekt dran und Kelce kriegt den Ball trotzdem noch gefangen, aber trotzdem, er hat sich nicht abschütteln lassen und der war echt wie eine Klette, aber generell diese ganze Front hätte eigentlich,
ja, eigentlich
als
ganze
eine
Defense.
Unit hätte also, den MVP.
Das ist also eigentlich jetzt so der ganzen Defense, die als Gesamtkunstwerk irgendwie, eigentlich hätte es wahrscheinlich Todd Bowles geben müssen.
Ja, absolut.
Aber absolut. Ja, und das ist dann wahrscheinlich sozusagen, warum es Brady wird, weil halt letztlich keiner defensiv so herausgeragt hat, dass da irgendwie einer 2 Picks hatte oder 4 Sacks oder so, aber deswegen kriegt's dann halt der Quarterback.
Ja, und Brady hat ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch quasi keine Fehler gemacht.
Genau, das muss man halt echt sagen. Das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, es war halt unheimlich effizient und er hat halt einfach ganz oft die richtigen Entscheidungen getroffen. Und das waren eben solche Geschichten wie Run-Pass-Option und wo gehe ich mit dem Ball hin und wie bewegen sich die Safeties? Okay, dann ist da mein offener Receiver, 5 Yards, zack, nächstes Play. Und das war halt ganz viel davon. Und das reicht dann eben, wenn deine Defense so spielt und du auf die Art zu 31 Punkten kommst.
Wen hättest du denn als MVP genommen? Gronk? Nee.
Nee, Gronk kannst du wahrscheinlich eigentlich nicht machen. Also ich finde, Lavonte David hätte extrem viel Charme gehabt. Aber ich glaube, du nimmst halt im Endeffekt Brady, weil, wie gesagt, eigentlich müsstest du es Todd Bowles geben. Also Bowles für mich wäre so die um die Ecke gedachte Antwort für diesen defensiven Gameplan und für die Art und Weise, wie diese Gesamtdefense gespielt hat. Aber klar, das wird natürlich nicht passieren.
Also ich habe es eben schon gesagt, Sportgeschichte, das war wirklich, das wird man so schnell nicht vergessen, das wird auch so schnell niemand einholen. Ja, was machen wir denn jetzt da draus? Was macht Brady? Was macht Bruce Arians? Es gibt ein paar spannende Aspekte auch übrigens. LeSean McCoy hat jetzt 2 Super Bowl-Ringe in Folge gewonnen. Darf man nicht vergessen.
Hätten wahrscheinlich tatsächlich jetzt viele vergessen.
Vermutlich, aber der hat einfach mal back-to-back Super Bowls gewonnen. Ja, alles richtig gemacht, der Mann.
Richtige Teams ausgesucht.
Zum Ende seiner Karriere nochmal. Ja, was machen wir jetzt? Also wie machen die beiden alten Herren da weiter? Was glaubst du, wie das bei den Chiefs weitergeht? Wird man da jetzt ein bisschen nachdenklich nach dieser Klatsche tatsächlich ja?
Oder? Also Chiefs-Perspektive, glaube ich, kann man relativ easy sagen. Ich glaube, das wird eine Off-Season sein, wo wir sehen, dass die sich ganz klar auf die beiden Lines fokussieren. Also offensiv natürlich kommen erstmal die beiden Tackles zurück.
Dazu sagen, ne? Also man darf nicht vergessen, dass das nichts mit der normalen Starting-O-Line zu tun hat, die Chiefs haben könnten. Da gab es Verletzungen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese O-Line plötzlich irgendwie ein großes Thema ist. Aber klar, so ein bisschen Tiefe könnte das schon gut tun.
Also ich glaube, da werden wir einiges sehen, dass sie da vielleicht auch Richtung Guard mal gehen oder mal gucken, in welcher Verfassung Mitchell Schwartz zurückkommt. Fischer wird jetzt, sie hat die Achillessehne, glaube ich, gerissen. Also das wird auch eine schwierigere und langwierigere Geschichte sein. Vielleicht, dass sie da noch mal, sie haben ja letztes Jahr auch einen Left Tackle oder einen Tackle dann in der dritten Runde, glaube ich, gedraftet. Das ist, denke ich, so der Chiefs-Weg. Ansonsten wird sich bei Kansas City, glaube ich, die sind immer noch das Team, wo ich sage, wenn du mich jetzt fragst, wer ist mein Favorit für die kommende Saison, würde ich wahrscheinlich immer noch Kansas City sagen. Die Bucks auf der anderen Seite ist halt, das ist halt echt scary irgendwo, wenn wir sagen, normalerweise Bruce Arians Offense, der Quarterback macht eigentlich den Sprung wirklich im zweiten Jahr und das siehst du durch seine Karriere weg und es waren ja nicht irgendwelche Quarterbacks, sondern Big Ben, Andrew Luck, Carson Palmer, also richtig gute Quarterbacks. Und die haben eigentlich alle dieses erste Jahr gebraucht, um sich an die Offense zu gewöhnen. Ich hatte da den Podcast von The Athletic mit im Vorfeld des Spiels, wo sie Palmer zum Interview hatten, wo es um genau diese Sache auch ging und er eben gesagt hat, das ist halt echt schwierig zu lernen und hat halt super viele Feinheiten, die sich auch von Woche zu Woche ändern und du musst halt erstmal in diesen Flow kommen sozusagen, was sich da von Woche zu Woche umstellt, plus natürlich das Gesamtkonstrukt der Offense. Und ich glaube, da kann halt die Bucks Offense nächstes Jahr echt noch gefährlicher werden. Klar, irgendwann kommt der Punkt, wo Brady, wo bei Brady der Decline da sein wird. Und vielleicht geht es ganz schnell.
Das sagen wir jedes Jahr.
Ich weiß, ich weiß. Und ich will auch nicht prognostizieren, dass es nächstes Jahr kommt. Aber irgendwann wird es kommen. Und wahrscheinlich, keiner von uns wird darauf vorbereitet sein, aber wahrscheinlich wird es dann ganz flott gehen, ist irgendwie meine Vermutung. Aber für den Moment, wenn wir sehen, wie Brady dieses Jahr gespielt hat, Super Bowl Rematch wäre wahrscheinlich, wenn du mich heute fragen würdest, mein wahrscheinlichster Tipp für die nächste Saison.
Ich würde aufhören. Also ich würde tatsächlich aufhören.
Ja, aber das macht nicht.
Ich glaube, besser wird sich. Ich weiß, absolut, der wird nicht aufhören, der ist viel zu ehrgeizig. Und der wird sagen, lief doch gut, war doch alles super. Wir sind immer besser geworden im Laufe der Saison und das beste Spiel zum Schluss. Ich höre doch jetzt nicht auf. Ich würde aufhören, also ich würde es wahrscheinlich in seiner Situation tatsächlich auch nicht machen können. Aber von außen betrachtet würde ich jetzt aufhören. Besser wird's nicht. Aber es wird er nicht machen.
Hätte man ja auch nach einem der vielen Patriots-Titel in den letzten 5 Jahren sagen können.
Ja, weil jetzt ist halt echt noch mal ein anderes Level, weißt du? Mit einem neuen Team, direkt im ersten Jahr, mehr Ringe als jedes Team.
Klar. Aber ich glaube, er will das halt pushen, um zu schauen, wie weit kann er. Also er ist ja jetzt schon sozusagen in Uncharted Territory mit 43 so zu spielen und so weiter. Ältester Spieler, Super Bowl, MVP und so weiter, alles. Also sind ja alles jetzt, jede neue Bestmarke ist jetzt eine historische Bestmarke quasi. Ja. Vom Alter, von der Altersperspektive gesehen. Und ich glaube, Brady will halt einfach gucken, wie weit er das noch pushen kann. Und das ist tatsächlich, denke ich, sein primärer Antrieb.
Das glaube ich auch. Der Mann ist einfach competitive ohne Ende. So, das war unsere Folge Downset Short. Und damit sie auch short bleibt, machen wir jetzt Feierabend. Zum Super Bowl Nummer 55. Die Bucks schlagen die Chiefs. Tom Brady schlägt Patrick Mahomes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Sagt auch gerne, was ihr von dem Super Bowl haltet, wie ihr ihn erlebt habt. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und dann hören wir uns natürlich am Donnerstag wieder zu einer ganz normalen Folge Downset Talk. Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.